erstes würde ich den Blick auf das große Bild lenken, um das zu verstehen, was am letzten Wochenende in Syrien passiert ist. Das große Bild ist, dass nach den Angriffen der syrischen Regierung, unterstützt auch von Iran und Russland, ja die letzten Rebellengebiete inzwischen verloren haben und Duma war im Osten von Damaskus der letzte Punkt, wo noch Rebellen sich festgesetzt hatten. Das heißt, es deutete sich in den letzten Wochen der Sieg an für das Regime in Damaskus durch Unterstützung von Russland, Iran und Hisbollah. Das, was am letzten Wochenende passiert ist, hatte erhebliche innenpolitische Gründe der Nationen, die für diesen Militäreinsatz getrommelt haben, wobei die Widersprüche deutlich geworden sind. Doch zunächst auch zu Ihrer Frage, es ist nichts gewonnen worden. Es sind drei Einrichtungen getroffen worden. Davon ist eine noch im November vergangenen Jahres 2017 von der Internationalen Kommission für das Verbot und die Abschaffung von Atomwaffen, die OPCW, kontrolliert worden und es gab keine Beanstandung. Das heißt, es wurde hier ein Forschungszentrum bombardiert, was offenbar überhaupt nichts mit den Chemiewaffen oder als Lagerstätte tituliert zu tun gehabt hatte. Folgerechtlich ist es eindeutig, es gab kein UN-Mandat, kein Sicherheitsratsmandat, es war ein völkerrechtswidriger Angriff. Und es scheint so, dass dadurch, dass Macron im Februar bereits davon gesprochen hat, eine rote Linie zu ziehen, Macron, der innenpolitisch unter äußerstem Druck steht, dessen Zustimmungswerte unter 30% gesunken sind, der riesige Probleme mit Demonstrationen im eigenen Land hat, dadurch sich Luft verschafft hat mit diesem Militärschlag. Er hat jetzt getönt, er hätte den US-Präsidenten dazu bewogen, weiterhin in Syrien zu bleiben, um bei einer Nachkriegsordnung dabei zu sein. Das hat wiederum Präsident Trump dementiert und gesagt, dass er nach wie vor vorhätte, Syrien zu verlassen, weil der IS besiegt ist. Offenbar befindet sich Trump in Streit mit seinen eigenen Beratern. Jetzt kommen wir zum nächsten Land, nämlich den USA. Auch in den USA gab es erhebliche innenpolitische Gründe für diesen Militärschlag vom letzten Wochenende. Erschwerend für Trump, der eigentlich sich aus Syrien zurückziehen möchte und seiner Klientel zugesagt hat, keine weiteren militärischen Abenteuer oder Kriege im Nahen und Mittleren Osten zu beginnen. Erschwerend für Trump kommt dazu, dass mit dem neuen Sicherheitsberater Bolton, der bereits bei allen Kriegen der Amerikaner im Raum nahe Mittlerer Osten führend dabei war, von 1991 bis zu 2003, hat er im Hintergrund vehement Strippen gezogen und plädiert für Militäreinsätze. Auch jetzt, am letzten Samstag, war er dafür, dem Assad-Regime sehr viel weitergehende Schläge zuzufügen. Also auch syrische Anlagen, selbst vor russischen und iranischen Anlagen, hätte Bolton nicht Halt gemacht. Des Weiteren der neue Außenminister Pompeo, der den eher moderaten früheren Außenminister Rex Tillerson abgelöst hat. Pompeo gilt mit Bolton als Scharfmacher und als Kriegsbefürworter. Manche in den USA sprechen bereits auch von einem Kriegskabinett Trump. Dass es jetzt nur zu einem relativ eng begrenzten Schlag gekommen ist, ist offenbar Verteidigungsminister Mattis zu verdanken, einem General, der sehr darauf geachtet hat, dass keine syrischen Soldaten, auch keine russischen Soldaten oder Einrichtungen zu Schaden gekommen sind. Er hat selbst jetzt nochmal betont, dass es sich um einen eng begrenzten Einsatz gehandelt hatte, eine einmalige Aktion. Damit ist er im Widerspruch zu seinem eigenen Präsidenten, der gesagt hat, möglicherweise, wenn es wieder einmal vorkommt und Chemiewaffen nachgewiesen werden, müsste nochmal ein Schlag erfolgen. Auch darin widerspricht sich Trump selbst. Aber Mattis, der vor allem auch betont hat, die Schläge sind in der Nacht morgens um 4 erfolgt, um möglichst keine russischen oder syrischen Soldaten zu treffen. Nach meinen vorliegenden Informationen sind etwa 7 Personen verletzt worden, aber es gab keine Toten bei dem Anschlag. Wenn man das ganze Bild zusammennimmt, zeigt sich, es geht hier offenbar darum, dass am Ende eines Krieges, wo Präsident Obama noch 2013 darauf hingearbeitet hatte, dort rund 1 Billion US-Dollar zu investieren, um eine Pattsituation zu erreichen, weil er dachte, durch eine Pattsituation könnte ein Friedensprozess Aussichten auf einen Waffenstillstand und eine Nachkriegsordnung haben. Das Ganze führte allerdings in ein Desaster. Und man stellt jetzt fest, vor allem die westliche Politik hat dazu geführt, dass anders als im Irak und in Libyen die Regime-Change dort nicht fortgeführt worden konnten in Syrien. Das heißt, Bashar al-Assad ist mithilfe von Russland, das ja 2015 massiv auf Einladung und mit Stationierungsverträgen der syrischen Regierung interveniert hat, am Machterhalt dran geblieben. Es gibt noch einen Faktor, der bis jetzt nicht gesehen wird in der Presse. Das ist der Faktor Saudi-Arabien. Mohammed bin Salman, der neue starke Mann in Saudi-Arabien, hat vor diesen Anschlägen vom letzten Wochenende alle Hauptstädte besucht, die relevant waren, Washington, Paris und London, und für diesen Militärschlag getrommelt. Er ist Verbündeter des Westens und er möchte zusammen mit Israel verhindern, dass sich eine schiitische Achse von Iran über Irak, über Syrien bis nach Libanon bildet. Und deswegen hatte Mohammed bin Salman auch als Scharfmacher mit im Hintergrund daran gewirkt, dass es zu diesen Schlägen gekommen ist. Er hätte sich gewünscht, dass diese sehr viel massiver ausfallen. Aber wie ich bereits sagte, der Verteidigungsminister Mattis hatte sich mit seiner moderaten Linie durchgesetzt.
Kommen wir doch mal zu Assad. Was ich bei dem Ganzen nicht verstehen kann, wenn es Assad war, der Chemiewaffen eingesetzt hat, warum er denn das getan haben soll? Sie haben ja schon gesagt, er ist auf der Siegesstraße. Er wird massiv unterstützt von Russland. Er wird massiv unterstützt vom Iran. Ich glaube, ich habe so eine Zahl gelesen, 20.000 Revolutionsgarden aus dem Iran sind in Syrien vor Ort. Er wird unterstützt von der Hisbollah. Hätte er das überhaupt militärisch nötig, Chemiewaffen einzusetzen?
Das ist eine gute Frage, die ich natürlich hier aus Freising heraus nicht beantworten kann. Das Abkommen, mit dem seinerzeit Lavrov zusammen mit der US-Regierung dafür sorgen wollten, dass das gesamte Chemiewaffenpotenzial von Assad außer Landes geschafft wird, das hat offenbar nicht ganz funktioniert. Nach den mir vorgelegten Informationen sind auf zwei syrischen Stützpunkten nach wie vor Restbestände von syrischen Chemiewaffen gelagert. Das heißt, nicht alle Waffenlager wurden in den letzten 3 Jahren geräumt, seit sich Assad dazu bereit erklärt hat, seine Chemiewaffen auf null zu reduzieren. Die andere Frage ist auch, wenn die russische Variante zutrifft, dass es sich hier um eine Provokation einer westlichen Macht handelt, die ein Interesse gehabt hätte, dass es zu massiven Militärschlägen gegen das Assad-Regime kommt, dann stellt sich auch die Frage, wie die Rebellen in einem eingeschlossenen, abgezirkelten Gebiet an diese Chemiewaffen gekommen sein sollen. Wir wissen im Moment faktisch nichts und ich werde mir hier auch nicht anmaßen, irgendwelche Spekulationen zu befördern. Die Kontrolleure der OPCW sind ja erst auf dem Weg nach Duma und bis jetzt gab es keinerlei Möglichkeiten, dort irgendwelche Proben zu nehmen, um überhaupt die Frage zu klären, ob dort Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Es steht bis jetzt nur der Verdacht im Raum der Weißhelme, die bereits vor einem Jahr auch schon einmal in einer sehr kritischen Situation behauptet haben, dass sie Nachweise hätten für den Einsatz von Chemiewaffen. Ich sehe die Weißhelme wegen ihrer Rolle und auch wegen ihrer Finanzierung aus dem westlichen Ausland als nicht neutrale, verlässliche Informationsquelle, sondern eher in Diensten der westlichen Politik. Das heißt, Gründe für Assad in der jetzigen Situation hat es für mich nicht gegeben, Chemiewaffen einzusetzen. Es gab allerdings immer wieder, und das ist ja nicht der erste Einsatz gewesen, durchaus bestätigte Meldungen, dass zumindest chemische Stoffe auch in den Munitionen eingesetzt waren, die von Fassbomben oder sonstigen Munitionsbeständen der syrischen Regierung eingesetzt wurden.
Jetzt ist ja gestern hektische Diplomatie innerhalb der Europäischen Union ausgebrochen, sage ich mal. Die EU-Außenminister haben sich getroffen. Ob das jetzt viel bewirken wird, das weiß ich auch nicht. Aber schauen wir nochmal auf den Konflikt in Syrien, der ja zunächst als innersyrischer Konflikt begonnen hat. Und inzwischen mischen da eine ganze Reihe von äußeren Mächten mit. Russland, Iran, Hisbollah auf der Seite von Assad, aber auch die Türkei, die USA, Saudi-Arabien und auch Israel. Und dieser Konflikt wird ja jedes Mal aufs Neue befeuert, indem wieder eine ausländische Macht interveniert, hat man jetzt in den vergangenen Wochen gesehen, wie die Türkei Richtung Afrin marschiert ist, auch Afrin eingenommen hat. Was ist denn jetzt zu tun, um diesen Konflikt einzudämmen? Und vielleicht kriegen ja auch einige Verantwortliche doch ein bisschen jetzt langsam mit der Angst zu tun, weil dieser Konflikt kann ja auch schnell zu einem Konflikt wirklich konfrontativ zwischen Russland und den USA werden. Was müsste man jetzt machen?
Das Letzte, was Sie sagten, war übrigens auch der Grund, warum Mattis für einen sehr eng begrenzten Schlag plädiert hat, weil er genau diese Eskalationsgefahr hin zu einem großen Krieg zwischen Russland und den USA vermeiden wollte. Und die Kanäle, die Kommunikationskanäle zwischen den Militärs aus Russland und den USA funktionierten offenbar. Das heißt, das Hauptquartier in Doha, wo die amerikanischen Truppen stationiert sind, und das Hauptquartier in Syrien der russischen Streitkräfte im Flughafen Hamin, die waren wohl in ständigem Kontakt miteinander. In den letzten Wochen und Monaten hatte sich ja gezeigt, dass es zwei parallele Prozesse gibt. Das heißt, einmal in Genf die diplomatischen Bemühungen unter Federführung der Vereinten Nationen. Dort ist allerdings überhaupt nichts vorangegangen. Staffan de Mistura ist quasi entmachtet worden durch einen Prozess, den Russland, Türkei und Iran gemeinsam auch wahrscheinlich mit Absprache Syriens getroffen haben. Das heißt, das sogenannte Astana-Format. Und dort wurden die in den letzten Monaten wichtigen Beschlüsse für die Nachkriegsordnungsüberlegungen bezüglich Syrien getroffen. Aus dieser Defensive wollten die westlichen Staaten jetzt herauskommen. Macron steht im Moment, wie ich sagte, innenpolitisch unter Druck, versucht sich als starker Mann Europäer zu profilieren, drängt in diesem Bemühen auch unter anderem die EU-Außenbeauftragte Mogherini an den Rand, die schwer zu kämpfen hat gegen diesen sehr dominant auftretenden französischen Präsidenten. Eine äußerst schwierige Rolle spielt im Moment der deutsche Außenminister. Er ist bei seinem Israel-Besuch äußerst leise aufgetreten, fast devot gegenüber der israelischen Regierung, hat keine Kritik am Siedlungsbau geübt, keine Kritik an den massiven Menschenrechtsverletzungen, auch an den Zuständen im Gazastreifen, weil im Moment die Bundesregierung als auch sehr starke europäische Nation, vor allem wirtschaftlich führend, einen nicht ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat anstrebt. Und damit im Moment konkurriert mit der israelischen Regierung, die das auch möchte und bereits von Israel gedrängt wurde, darauf zu verzichten, diesen Plan fallen zu lassen, um Israel den Vortritt zu lassen. Hamas fährt einen völlig neuen Stil gegenüber Sigmar Gabriel, der bewusst aus dem Amt wohl gedrängt worden ist, weil er immer wieder auch für Verständnis und Kooperation mit Russland plädiert hatte, vom ersten Tag an. Hat ohne Belege, ohne Beweise sich auch Hamas auf die Seite Großbritanniens im Falle Skripal gestellt und damit skandalös eine Regierung von Theresa May, die auch innenpolitische Gründe hatte, am letzten Wochenende mitzumachen, weil sie wegen der schwierigen Brexit-Verhandlungen, wegen des Austrittswunschs der Schotten und der insgesamt katastrophalen Umfragewerte mit dem Rücken an der Wand steht. Wenn heute Wahlen wären in Großbritannien, würde Corbyn die Wahl gewinnen. Das weiß auch Theresa May. Und deswegen hat sie auch in diesem Militärschlag die Flucht nach vorne ergriffen, um hier abzulenken von ihrer innenpolitischen Schwäche. Dass die Bundesregierung vor diesem Hintergrund sich solidarisch erklärt hat mit einem völkerrechtswidrigen Einsatz, der nichts gebracht hat, die Situation noch mehr verkompliziert hat, das halte ich für einen politischen Skandal erster Ordnung.
Jetzt wird ja der Krieg in Syrien immer öfter in den letzten Wochen und Monaten mit dem 30-jährigen Krieg verglichen, wo ja auch immer wieder ausländische Mächte den Krieg in Deutschland immer wieder neu eskaliert haben, neu befeuert haben. Aber es gab ja da langjährige Friedensverhandlungen während des 30-jährigen Kriegs, ich glaube, die schon 4 Jahre vor Friedensschluss angefangen haben. Wäre das jetzt vielleicht mal ein Schritt, dass auch die Äußeren und die verschiedensten Player in Syrien sich zu einer großen Konferenz treffen, wo auch wirklich die Verantwortlichen zusammensitzen und Lösungen suchen?
Das eigentliche Format, das auch ich für richtig halten würde, wäre das in Genf, weil noch immer die Vereinten Nationen die Organisationen sind, die für solche Friedensverhandlungen zuständig sind. Und die Schritte, die zu tun wären, die sind allen klar. Waffenstillstand, Ausweitung der bisherigen Waffenstillstandszonen, von denen es einige gibt. In vielen Bereichen Syriens wird bereits jetzt nicht mehr gekämpft. Und es gibt ja sogar Flüchtlinge, die sogar das Risiko jetzt bereits eingehen, zurückzukehren, dort wo es äußerst unwahrscheinlich sind, dass in ihren Heimatstädten die Kämpfe wieder aufflammen. Was allerdings nicht geht, ist das, was jetzt zum Beispiel auch Herr Maas wieder verlautbaren hat lassen, dass nämlich eine Zukunft Syriens mit Assad nicht vorstellbar sei. Wir haben das ja schon einmal in Berlin gehabt, dass für den Tag nach dem Sturz von Assad sogar eine Schattenregierung in Berlin geformt werden sollte. Und ich halte es für einen wirklich politischen Skandal, das kann man nicht genug betonen, dass die Bundesregierung in Berlin sich Gedanken darüber macht, wer in Damaskus die Regierung bildet und dafür noch gar Personal schult, sich mit dem bereits vorab in Verbindung setzt. Die Aufgabe, wer in Damaskus die künftige Regierung stellt, ist allein die Aufgabe der syrischen Bevölkerung. Und solange diese kolonialen Politikstile in Paris, in Berlin, in Washington, aber auch in London nicht aufhören, und es ist auch offenbar, dass mit Frankreich, das ja zusammen mit Großbritannien im Sykes-Picot-Abkommen die ganze Region vor 100 Jahren unter sich aufgeteilt hat, dass offenbar dieser koloniale Stil jetzt wieder Einzug hält. Und solange das so ist und man nicht bereit ist, auch anzuerkennen, dass die USA ihre Macht verloren haben, die Dinge im Nahen Mittleren Osten nach ihrem Gusto zu gestalten, nachdem sie dort zwei Kriege verloren haben und Billionen Dollar in den Sand gesetzt haben, solange der Westen nicht anerkennt, dass es dort nicht mehr nach seiner Pfeife läuft, sondern jetzt versucht, noch einmal mit letzten Resten von militärischem Abenteurertum die Dinge zu seinen Gunsten neu zu gestalten, solange wird es sehr schwierig. Deswegen wäre mein Plädoyer Abzug der westlichen Truppen. Die 2.000 bis 5.000 amerikanischen Soldaten haben kein Abkommen über die Stationierung. Sie sind geduldet dort in den kurdischen Gebieten, aber es ist immer noch syrisches Territorium. Und deswegen wollte auch Trump, dass diese Soldaten nach USA zurückverlegt werden, ist allerdings auf den Widerstand von Macron gestoßen, der zusammen mit Großbritannien und vor allem den Deutschen nicht zulassen möchte, dass tatsächlich Russland eine maßgebliche Rolle bei der Nachkriegsordnung in Syrien zusammen mit Iran und Hisbollah spielt. Meine große Befürchtung ist, dass jetzt, wo auch Netanyahu, der ja deutlich gemacht hat, dass die Schläge ihm nicht weit genug gegangen sind, dass er sich gewünscht hätte, dass auch die iranischen Truppen dort bombardiert worden wären, dass jetzt ein neuer, größerer Krieg sogar droht, bei dem die israelische Regierung sowohl der Hisbollah im Libanon als auch Iran selbst Militärschläge androht. Hier wäre jetzt die europäische Politik gefragt, die israelische Regierung in die Schranken zu weisen, für einen Ausgleich zu sorgen, aber auch, dass die Iraner keine dauerhaften Stützpunkte, zum Beispiel in der Nähe des Golans, aufbauen, was natürlich in Israel als totale Provokation gewertet wird.